Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Seit über 30 Jahren, seit 1990, steigt die CO2-Bilanz im Verkehrssektor. Wenn es darum geht, CO2 in der Mobilität einzusparen, dann ist in der Debatte, politisch und medial, meistens von privaten Pkw die Rede. Kaum jemand spricht in der Öffentlichkeit aber über den Güterverkehr. Unsere Rohstoffe und Produkte fahren nämlich großteils immer noch auf der Straße, obwohl sich die Politik schon seit Jahrzehnten dafür ausspricht, dass der Güterverkehr auf die Schiene verlagert werden soll. In der Realität ist aber genau das Gegenteil der Fall. Der Anteil des Straßengüterverkehrs steigt von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2022 sind EU-weit 77% der Güter auf der Straße transportiert worden. Gütertransporte mit der Bahn sinken sogar auf 17% zuletzt. Und Österreich ist da keine Ausnahme. In den letzten Jahren ist der Güterverkehr auf der Schiene in Österreich um fast 4% zurückgegangen. Der Anteil der Straße hat fast im selben Ausmaß zugenommen. Nach diesen Zahlen bleibt die Verkehrswende im Güterbereich also ein Wunschdenken. Aber woran liegt das? Was sind die größten Baustellen auf dem Weg zum nachhaltigen Güterverkehr? Wie sieht die Zukunft aus? Ich bin Marcel Kilic und bei mir ist der Mann, der die Antworten auf diese Fragen hat. Er war 6 Jahre lang Chef der ÖBB und 1,5 Jahre Bundeskanzler. Heute ist er der Geschäftsführer bei ELL, bei European Locomotive Leasing. Das ist ein Unternehmen, das E-Loks im großen Stil verliest, aktuell an mehr als 40 Bahngesellschaften in 18 Ländern in Europa. Damit herzlich willkommen, Magister Christian Kern.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Kern, letztes Jahr war spannend für Ihr Unternehmen. Sie haben eine große Lieferung vereinbart, 200 E-Loks, 200 zusätzliche Siemens Vectron-Lokomotiven. Und ich habe mir ausgerechnet, wenn wir die alle hintereinander auf einem Gleis aufstellen, dann ist das eine E-Lok-Kette, die ist 4 Kilometer lang. Also es klingt viel, aber ist das genug, um den Güterverkehr auf die Schiene zu bringen? Ist das ausreichend für eine Verkehrswende?
Ja, wir sind ja nicht der einzige Player, aber Sie haben natürlich den Finger auf den wunden Punkt gelegt, weil was die Sache noch dramatischer macht, eigentlich alle Sektoren von der Landwirtschaft bis zur Industrie, Energieerzeugung haben seit 1990 die Emissionen reduziert. Nur beim Verkehr sind wir hier gescheitert. Wir haben viele Lippenbekenntnisse gehört, politische, in all den Jahren und sehr wenig wurde geliefert. Und das wird uns jetzt langsam zum Verhängnis, weil wir haben einen toxischen Mix aus Unterinvestitionen, sehr hohen Energiepreisen, die Schiene stärker getroffen haben als die Straße, weil Strom noch einmal teurer geworden ist. Und schlussendlich ein System, das sich manchmal selbst im Weg steht, weil es viel zu kompliziert ist. Jetzt, was unsere Position betrifft, wir sind Profiteure von dieser schwierigen Situation, weil wir machen dieses Geschäft für unsere Kunden simpel. Bin ich glücklich darüber? Nein, weil ich liebe die Bahn. Ich bin der Meinung, das ist das Verkehrsmittel der Zukunft. Da kann man weit mehr machen und wir versuchen hier einen Beitrag natürlich zu leisten.
Sie sagen, schwierige Situation. Geben Sie uns vielleicht einen Einblick in diese Situation. Warum leasen Bahngesellschaften überhaupt Loks? Warum kauft man die nicht? Fährt man da günstiger unterm Strich? Wie funktioniert der Markt?
Na, das verändert sich gerade sehr. Sie müssen da ein bisschen Anleihe am Flugzeugmarkt nehmen. Dort sind die Leasingraten teilweise über 80%. Also wenn Sie in ein Ryanair-Flugzeug einsteigen, das gehört nicht Ryanair, sondern im Regelfall einer Leasinggesellschaft. Und auch bei den großen ehemals staatlichen Airlines von Lufthansa bis Air France ist das nicht viel anders. Im Bahngeschäft entwickelt sich das jetzt erst. Und der große Vorteil, den wir haben, ist, wir haben das größte Portfolio an Siemens Vectron-Loks in Europa. Das heißt, wir haben mehr Loks als die Deutsche Bahn oder die Österreichische Bahn, wenn man den Typ Siemens Vectron nimmt, was die modernste der Lokomotiven ist. Und das heißt, wir haben zwei Vorteile für unsere Kunden. Das eine ist, wir nehmen das Investitionsrisiko, weil so eine Lok lebt 35 bis 40 Jahre. Da kann viel passieren in den Unternehmen, auch auf der technologischen Seite. Und wir bieten unseren Kunden wesentlich größere Flexibilität, weil wir durchtauschen können. Bei uns können sie einen Lok für 1 Jahr haben, für 10 Jahre. Und was eigentlich das Geschäftsmodell ist, ist ja nicht, wenn man so will, das Investieren in Lokomotiven und die dann zu verleasen, sondern die Verfügbarkeit zu garantieren. Eine Lokomotive kostet rund 5 Millionen Euro, das ist viel Geld. Und vor dem Hintergrund ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn die auch nur ein paar Stunden herumsteht. Und was wir unseren Kunden garantieren, ist im Grunde nicht, dass er eine Lok bekommt, sondern dass er eine Verfügbarkeit über eine Lok bekommt. Das heißt, wir garantieren, dass er, wenn er eine Lok bei uns nimmt, er tatsächlich auch die zu im Regelfall fast 99% der Zeit zur Verfügung hat.
Also ein bisschen der Trend, den wir bei der Software haben, die ich gar nicht mehr physisch kaufe, die in der Cloud ist, dass ich mein Auto vielleicht nicht kaufe, sondern ein Carsharing-Modell habe, Airbnb, das gar keine Immobilien besitzt. So habe ich Locomotive as a Service.
Das ist wunderbar auf den Punkt gebracht und das wird natürlich insofern deshalb immer mehr nachgefragt, weil der Anteil der privaten Bahngüterunternehmen, der wächst massiv. Die großen staatlichen Player, wie zum Beispiel eben die Deutsche Bahn, verlieren gerade sehr deutlich. Und diese privaten Unternehmen, die haben natürlich, wenn es um CapEx geht, also um kapitalintensive Investitionen, natürlich andere Konditionen bei den Banken als zum Beispiel wir. Also die European Locomotive Leasing gehört ja der AXA und der Crédit Agricole, größten Versicherung Europas und einer der größten Banken Europas. Also da steckt schon eine geballte finanzielle Power dahinter.
Mhm. Auf diese unterschiedlichen Unternehmen würde ich gerne dann noch eingehen. Vielleicht noch kurz, um den Markt zu unterscheiden. Unsere Community, die den Podcast hört, ist wahrscheinlich öfter mit dem Personenverkehr unterwegs als mit dem Güterwaggon. Und alle, die im Sommer Bahn gefahren sind, haben vielleicht erlebt, dass da wenige Sitzplätze zur Verfügung waren. Waggonmaterial war nicht verfügbar. Setzen Sie damit E-Loks auf das richtige Pferd? Also um vielleicht zu fragen, wäre das nicht das einfachere Geschäft, im Personenverkehr zu agieren?
Naja, das ist auch ein Geschäft, das zunehmend kommt. Aber das interessiert mich persönlich nicht für uns, weil wir haben eine ganz klar fokussierte Strategie. Wir machen nur Elektroloks im Sinne der Nachhaltigkeit, CO2-Vermeidung, ganz wichtig für uns. Aber wir konzentrieren uns auch auf einen Typ. Und das Entscheidende dabei ist, damit haben Sie wesentlich einfachere Ersatzteillogistik. Sie müssen ja die Techniker schulen in ganz Europa. Das heißt, die Bildung und die Qualität der Leute, die wir anbieten können, steigt damit unmittelbar. Und das sind Vorteile, die wir in diesem Zusammenhang hier ausspielen können. Wenn man so will, ist das ein bisschen von Ryanair abgekupfert, weil die haben nur einen Flugzeugtyp, weil sie damit die niedrigsten Kosten haben. Und das ist das, was wir in der DNA haben, die höchste Verfügbarkeit, das beste Kundenservice damit, ähnlich wie der ÖMTC. Übrigens auch ein großes Vorbild, finde ich immer formidabel, was sie da abliefern. Aber gleichzeitig natürlich auch damit höchste Kosteneffizienz, weil bei uns gibt es kein Rundherum, kein Schnickschnack, ich sage immer no frill, also keine Spompernadeln, sondern Fokus, Fokus und nochmal Fokus. Und das schafft dann natürlich das profitabelste Geschäft.
Mhm. Das heißt, jeder kann jede Lok reparieren und auch fahren.
Das genau, ist so ist es. Fahren tun sie im Regelfall die Lokführer unserer Kunden. Mhm. Aber das ist genau diese Form der Spezialisierung, die man braucht und die es hilft, Fehler zu vermeiden und die Verfügbarkeit hochzuhalten.
Mhm. Die spannenden Hard Facts, die greife ich nochmal auf. Also 35 bis 40 Jahre hält so eine Lok, Lebensdauer in etwa und Kostenpunkt ungefähr 5 Millionen Euro. Wie sieht's mit den Servicekosten aus?
Ja, die sind natürlich erheblich, weil wenn Sie einmal so eine Revision machen, die sozusagen nach gewissen Laufzeiten notwendig ist, dann sind das allein 250.000 Euro, die da draufgehen. Wenn Sie die Bremsen bei einer Lok austauschen, sind Sie schnell auch bei sechsstelligen Beträgen. Also da kommt schon richtig viel Geld zusammen. Also man braucht da hohe Cashflows, um das finanzieren zu können. Es ist auch interessant, dass in diesem Markt des Lok-Leasings oder des Wagenmaterial-Leasings fast ausschließlich Private-Equity-Firmen die Eigentümer sind. Französische Banken ganz stark, auch JP Morgan aus den USA oder britische Private-Equity-Fonds. Also das hat sich sehr konzentriert und ist extrem auf Effizienz hingebohlt.
Gibt es da regelmäßige Überprüfungen wie beim PKW? Gibt es da Lockpicker?
Ja, das geht nach der Laufzeit. Das ist ganz strikt. Das ist die wichtigste Verpflichtung, die man hat und die den Job eines Bahnchefs ja auch gar nicht einfach macht. Ich habe einen italienischen Kollegen gehabt, der war seinerzeit CEO der italienischen Bahn, als der Unfall in Viareggio passiert ist mit dem Güterverkehr. Da gab es Tote und enormen Sachschaden. Und dann wurde festgestellt, dass es ein Problem bei den Achsen gegeben hat, das man eigentlich rechtzeitig erkennen hätte können. Der sitzt heute im Gefängnis, weil du da wirklich persönlich haftest. Und wenn man so will, das Mantra ist nun mal Sicherheit, Sicherheit und noch einmal Sicherheit. Und alles andere ist dem unterzuordnen. Also da schaut man ganz, ganz genau drauf. Aus Eigennutz, weil schwedische Gardinen nicht so toll das Lebenskonzept.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Achsen, die Sie ansprechen, bringen mich zu einem spannenden Punkt. Wir nehmen viele Dinge als gegeben an und machen uns überhaupt keine Gedanken darüber. Zum Beispiel über die Spurweite. Wie weit ist denn ein Rad von dem anderen entfernt? In Kontinentaleuropa müssen wir uns da auch nicht wirklich Sorgen machen. Ich war mit der Transsibirischen Eisenbahn unterwegs und bin dann die Abkürzung über die Mongolei nach Peking gefahren. Und da kann es passieren, dass man plötzlich aufwacht und keine Räder unterm Waggon mehr hat, weil da unterschiedliche Spurbreiten unterwegs sind. Also in Russland und in der Mongolei die Breitspur, in China die Normalspur. Das heißt, entweder muss man umsteigen oder es wird alles aufgehoben und die Räder, das Fahrwerk wird getauscht. Das ist mir dort zum Beispiel passiert. Das sind Dinge, die wir in Österreich oder in Europa vielleicht nicht haben, aber doch unterschiedliche Bahnsysteme, unterschiedliche Software, unterschiedliche staatliche Regulierungen. Und gerade in Ihrem Geschäft, wo es geht um Schwerverkehr, um Gütertransport, geht es ja um internationale Verbindungen. Welche Rolle spielen diese Unterschiede?
Ja, das ist genau das, was ich gemeint habe, wenn ich gesagt habe, die Bahn steht sich teilweise mit den Regularien selbst im Weg. Wir haben, da müssen Sie gar nicht bis Peking fahren, allein in Europa, Spanien, Zentraleuropa und dann die ehemalige russische Hemisphäre, drei verschiedene Spurweiten. Wir haben 5 verschiedene Stromsysteme auf den Loks. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, dass wir uns jetzt in der Industrie vorgenommen haben, das Programm läuft jetzt seit mehr als 10 Jahren, das Zugkontrollsystem zu digitalisieren, damit man mehr Kapazitäten auf die Schiene bringen kann, die Schienen besser nutzen kann. Und da gibt es mittlerweile 3 verschiedene Releases dieser Software. Und wenn Sie zum Beispiel nach Italien denken, die haben zum Beispiel 20 Untergruppen eines Releases. Das bedeutet, wenn Sie dort mit Ihrer Lok vom Norden in den Süden Italiens fahren wollen, brauchen Sie 20 Mal eine Adaption dieser Software und müssen das alle 20 Male beweisen, dass das im Labor funktioniert. Und Sie müssen beweisen, dass es auf der Strecke passiert. Das heißt, es dauert ewig, bis Sie alle Genehmigungen haben, dass die Lok dort fahren kann. Und das ist für den Markt ein Riesenproblem, weil es enorme Eintrittsbarrieren schafft. Wir haben auch eine absolute Monopolsituation. In unserem Geschäft dominiert Siemens. Dann gibt es mit großem Abstand Alstom und dann gibt es ein paar Spezialitätsprodukte, die für uns weniger interessant sind. Und das kommt durch diese enorme Komplexität zustande, weil wenn Sie eine neue Lokomotive erfinden, dann müssen Sie mit allein für die Zulassung mit einem Zeitraum von 5 Jahren rechnen. Und wahrscheinlich werden die Zulassungskosten kaum unter 500 Millionen Euro liegen. Also wenn Sie sich vorstellen, es wird ein neuer VW Golf produziert und VW müsste 5 Jahre warten, bis es die Genehmigung kriegt, dass der in Europa fahren darf. Also könnten die ihren Laden zusperren. Bei der Bahn leisten wir uns aber solche nationalen Absurditäten.
Bei uns hier bei Was uns bewegt, da sprechen wir auch oft über Elektroautos und E-Auto-Batterien. Und da haben wir die Situation, dass immer mehr Anbieter aus dem asiatischen Markt in Europa eintreten. Könnte das bei Lokomotiven oder in diesem Fall jetzt bei Elektroloks in Zukunft auch der Fall sein?
Nein, also Sie müssen unterscheiden. Es gibt ja die unterschiedlichsten Wertschöpfungsmodelle bei der Bahn. Wir sind zum Beispiel auf einen ganz kleinen Teil der Wertschöpfungskette fokussiert, aber um den kümmern wir uns, weil wir das für das profitable Segment halten. Da haben Sie die Operators und dann haben Sie die Technologieproduzenten. Und wir haben heute die Situation, dass der größte Bahntechnologiekonzern der Welt, CRRC, die haben eine Europazentrale, die übrigens in Wien ist. Die haben hier schon jetzt die ersten Züge verkauft, die fahren aber noch nicht und natürlich wollen die in den Markt, die können das auch. Meistens sind das in Wahrheit, wenn man sich die Fabriken dort anschaut, von Siemens-Ingenieuren entwickelt worden. Also bei meinem letzten Besuch habe ich einen steirischen Ingenieur getroffen, der früher bei Siemens war, der der Entwicklungshelfer ist. Die versuchen auf den Markt zu kommen und ich glaube, das ist auch wichtig wäre, dass wir mehr Anbieter haben, weil wenn Sie in jeder Kategorie immer nur zwischen 2 auswählen können, egal ob das Highspeed ist, Doppelstockzüge, Dieseltriebwegen, Elektrotriebwegen, na klar, dass die Kosten dann massiv in die Höhe gehen und da brauchen wir eindeutig mehr Wettbewerb.
Kommen wir nochmal zu dem anfangs erwähnten Rückgang des Schienengüterverkehrs in Europa und Österreich. Was sind die Gründe dafür? Also, dass es nicht mehr wird, das könnte nachvollziehbar sein, aber warum weniger? Also werden weniger Rohstoffe und Massengüter transportiert oder sind das eher kleinteilige Güter mit strikteren Terminvorgaben, Just-in-Time, Last-Mile? Was sind die Probleme für den Rückgang?
Also wie ich gesagt habe, Komplexität, ganz wichtig. Hohe Energiepreise, die Bahn mehr getroffen haben als die Straße, auch ganz wichtig. Aber wenn Sie dann im Detail schauen, muss man schon ein paar Dinge gesondert hervorheben. Einerseits der Strukturwandel bei den Gütern, die transportiert werden. In der Vergangenheit war Bahn immer dann stark, wenn Kohle transportiert worden ist. Das Geschäft geht dem Ende zu und hat sich massiv reduziert. Bahn hat auch eine enorme Stärke, wenn es darum geht, Waren zu den Häfen zu bringen oder von den Häfen wegzubringen. Da ist der Marktanteil der Schiene fast 50%, also bei den Waren, die anlanden und transportiert werden. Dieses Segment leidet natürlich gerade enorm durch die globale Wirtschaftssituation, weil wir rückläufige Zahlen im Welthandel haben. Das trifft die Schiene auch nochmal. Und dann gibt es einen weiteren Faktor, über den man wirklich reden muss. Es ist zwar nie schön, wenn man mit dem nackten Finger auf die Nachbarn zeigt, aber was sich die Deutsche Bahn gerade leistet, ist eine Sabotage des internationalen Bahnverkehrs. Da hat man einfach jahrelang nicht investiert, in einer desaströsen Art und Weise nicht investiert. Und heute bekommt man die Rechnung präsentiert. Jetzt soll dieses Netz so renoviert werden, dass jahrelange Streckenschließungen zwischen den wichtigsten Verbindungen, die Rheinschiene, die Verbindung nach Rotterdam rüber, die Grenzübergänge nach Österreich von Passau runter, wirklich dicht gemacht werden über Monate. Da gibt es dann bestenfalls noch Ausweichrouten, wo sie nur einen Bruchteil mehr transportieren können. Und das ist natürlich ein Versäumnis der Vergangenheit. Und wenn ich das auch noch hinzufügen darf, besonders bitter ist, dass die Deutsche Bahn jetzt auch noch auf die Idee gekommen ist, nicht nur das Service in Grund und Boden zu fahren, das ist wirklich lausig, sondern auch noch die Preise zu erhöhen. Und zwar für das kommende Jahr als auch das übernächste Jahr. In Summe reden wir da über weitere Preissteigerungen von 30%. Und ich muss ehrlich sagen, wenn Sie in ein Geschäft gehen, dort quasi insultiert werden von den Verkäufern und die dann auch noch sagen, kostet jetzt das Doppelte, dann würde ich sagen, liebe Freunde, habt ihr einen Sitzen. In der Politik geht das aber, weil das ein völlig ungesteuertes System ist, wo die Vision fehlt in Europa, aber ehrlich gesagt auch bei der deutschen Bundesregierung.
Und auch der Passagier hat die Möglichkeit zum Substituieren. Dann ist auf einmal der Flug oder der eigene PKW dann doch wieder attraktiver oder verlässlicher.
Sieht man in Deutschland, dort hat die Bahn nicht nur im Güterverkehr verloren, sondern auch ganz besonders im Fernverkehr. Ich meine, da leistet man sich eine Pünktlichkeit, wo ich sagen muss, da würdest du in Österreich als Bahnchef mit nassen Fetzen gejagt werden. Dort ist immer noch eine gewisse Tiefenentspanntheit, die mich nur wundern kann.
Vergleichen wir vielleicht diese Infrastruktur, Straße und Schiene noch ein bisschen genauer. Lkw dürfen ja immer und fast überall fahren, abgesehen vom Wochenende- und Nachtfahrverbot, das in manchen Orten gilt. Die Bahn hat diese Beschränkung zwar nicht, aber andere Einschränkungen. Güterverkehr muss auf den Personenverkehr Rücksicht nehmen. Gibt es da sowas wie im Flugverkehr Slots, eine Art Schienenmaut? Bremst das die Verlagerung? Wie schaut diese Symbiose aus, Personen-Schienenverkehr auf der gleichen Infrastruktur?
Ja, das ist wirklich ein komplexes System. Um das besser zu managen, ist genau dieses digitale Zugkontrollsystem erfunden worden. Da stehen wir auch am Beginn erst. Also zum Beispiel Deutschland, Frankreich haben 4% ihres Streckennetzes adaptiert damit. Also da gibt es wirklich noch Luft nach oben. Aber das unterscheidet uns. Und ich glaube, was der wichtige Punkt auch ist, ist die Kostenbelastung, weil die Schiene zahlt immer Streckenbenutzungsgebühren. Die LKWs können minus den Mautstraßen gratis das öffentliche Verkehrsnetz nützen. Also da gibt es keine Gleichwertigkeit der Wettbewerbssituation. Und wenn man sich dann anschaut, wie Diesel besteuert wird, na klar, ist das auch noch einmal ein weiterer Wettbewerbsvorteil für die Straße. Ich muss dazu sagen, das ist in Europa deshalb eine schwierige Situation, weil es gibt Bahnländer und dann welche, die halt ganz stark auf den Straßenverkehr setzen, ganz besonders im Süden. Und da gibt es noch ungelöste Konflikte.
Ein Schlagwort, das früher sehr prominent war, ist die rollende Landstraße. Mir kommt vor, lese ich heute fast gar nicht mehr. Welche Rolle spielt dieser Begriff noch im internationalen Verkehr heute? Was man stattdessen liest, ist, dass auf der Strecke Nord-Süd-Verkehr quer durch Deutschland, dass das Bottleneck, was Sie erwähnt haben, das Nadelöhr wäre und irgendwie die Schwachstelle im Verkehr. Was bedeutet diese Situation kombiniert mit der rollenden Landstraße?
Naja, die rollende Landstraße ist eine österreichische Spezialität, vor allem durch das Inntal durch, rund über den Brenner. weil dort natürlich die Verkehrshölle par excellence existiert. Also dort haben sie Lkw-Züge, soweit das Auge reicht. Und dann hat man versucht, das zu bremsen, indem man die rollende Landstraße anbietet. Ist das ein Zukunftsmodell? Nein, sicher nicht. Deshalb wird ja der Brenner Basistunnel auch gebaut, um den Verkehr dorthin dann, also die Schiene zu stärken, damit sozusagen diese Nord-Süd-Verkehre attraktiver zu machen, das Angebot zu erhöhen. So, aber das ist ein wunderbares Beispiel über die Insuffizienzen in Europa, weil wir haben uns damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2012 entschieden, den Tunnel zu bauen. Da war ich damals Chef der ÖBB. Wir haben jetzt eine Perspektive, dass der 2030 fertig ist, dass Österreich-Italien da kooperiert, schwierige Geologie gewesen, dauert lange so ein Projekt. Aber dass es völlig unklar ist, wann Deutschland die Zubringer bauen wird. Das heißt, wir haben die absurde Situation, dass wir den größten, leistungsstärksten Tunnel Europas hier bauen, aber bei den Zulieferstrecken die Hausaufgaben in Deutschland noch nicht gemacht worden sind. Und das meine ich, wenn ich diese nationale Zersplitterung beklage, weil da fehlt eine politische Vision, dass wir sagen, wir wollen mehr Bahn haben und dann ordnen wir dem die Interessen unter. Ich habe letztens mit dem Chef der ERA, das ist die Europäische Regulierungsbehörde, gesprochen. Der ist zu Recht stolz, dass sie hier eine massive Reduktion der nationalen Sicherheitsnormen geschafft haben und eine Vereinheitlichung. Aber wissen Sie, wie viele Normen immer noch bestehen in dem Bereich in Europa? 1.100. Also mit dem musst du dich rumschlagen als Bahnunternehmen. Und wenn Sie Wettbewerbsgleichheit Straße-Schiene diskutieren, na, die Probleme liegen eher am Tisch. Ja.
Wir haben einen spannenden Punkt, den haben Sie am Anfang auch angeschnitten, und zwar die Menge an Bahnunternehmen auch in Österreich. Da gibt es im Marketing so ein spannendes Phänomen, Brand Recall. Wenn ich eine Produktkategorie sage, welche Marken fallen mir oder welche Unternehmen fallen mir als erstes ein, das kann man beim Pkw machen, bei Schokoladenmarken, da fallen uns vielleicht ein, zwei, drei ein, dann stehen wir vom Supermarktregal und sehen, wie viele es wirklich gibt. Und ähnlich ist es hier. Also wenn ich sage Eisenbahn, dann denkt man natürlich, ÖBB, vielleicht noch die Westbahn, die großen Brands, die medial auch unterwegs sind, die wir da im Kopf haben. Aber es gibt eben ganze 56 Eisenbahnverkehrsunternehmen im Güterverkehr, zusätzlich 12 im Personen- und Güterverkehr. Belebt die Konkurrenz hier nicht das Geschäft wie in anderen Märkten?
Eindeutig ist das so. Und Sie dürfen nicht vergessen, das sind die österreichischen Zahlen. Wir haben ein europäisches Geschäft. Also wir reden über einen potenziellen Markt von vielen hundert Unternehmen. Und was man ganz stark sieht, ist in den letzten Jahren, und der Trend ist weiter voll am Laufen, ist, dass diese privaten Unternehmen massiv Marktanteile zulasten der staatlichen Unternehmen gewinnen. Die sind vor allem aber unsere Zielgruppe, weil die natürlich im viel höheren Maße noch leasen als die großen Staatsunternehmen. Und was wir erleben ist, dass wir heuer, wahrscheinlich sogar im Vorjahr schon das erste Mal die Situation hatten, dass die Privaten in Europa mehr Marktanteile hatten als die staatlichen Unternehmen. Die sind enorm effizient, können sich aber auch auf einfachere Geschäftsmodelle fokussieren. Und im Güterverkehr ist ganz klar die Ansage, dass der Wettbewerb hier belebt hat.
Einfache Geschäftsmodelle heißt lukrativere Strecken.
Geringere Overheads, einfachere Produktionskonzepte, meistens kontinuierlichere als die großen Bahnen, längere Rundläufe, ganz wichtig im Sinne der Ausnutzung der teuren Assets, sprich Lokomotiven und Waggons. Und das macht den großen Unterschied.
Welche Hebel hätten wir denn als politische Maßnahmen, zum Beispiel höhere Lkw-Maut, CO2-Bepreisung im Straßengüterverkehr, um den Güterverkehr auf die Schiene zu bekommen? Oder sind das alles Dinge, die theoretisch funktionieren, aber unterm Strich entweder nicht durchsetzbar sind oder letztendlich nur den Preis für den Konsumenten teurer machen?
Also wenn man sich vor Augen führt, was Sie am Anfang gesagt haben, dass wir seit 1990 im Bahnsektor massiv mehr CO2 verbrauchen, dann muss da was passieren. Das ist nicht sehr populär. Sie kennen ja die Diskussionen mindestens so gut wie ich, wenn man den Leuten ihr Mobilitätsverhalten vorschreibt. Aber es ist ganz klar so, dass es im Güterverkehr hier Möglichkeiten gibt, die, denke ich, auch politisch durchsetzbar sind. Wobei man fairerweise sagen muss, bevor man die Straße verdammt, muss man schon auch sehen, dass das eine Logistikleistung ist, die unseren Wirtschaftskreislauf auch am Leben erhält. Also sozusagen die Straße zu bestrafen, den Lkw-Transport und keine Alternativen zu haben, na, so wird es nicht funktionieren. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, muss es ein Mix sein aus sinnvollen CO2-Abgaben für den Verbrauch von fossilen Treibstoffen. Und das Zweite ist natürlich die Lkw-Maut, ganz klar. Und das Dritte ist aber das Angebot auf der Schiene zu verbessern. Und da fließt zum Glück in Österreich viel Geld rein. Da haben wir aber ein bisschen auch eine Sondersituation. Da können wir sicherlich zu den 5 Ländern mit den höchsten Investments. Also was wir geschafft haben in Österreich, ist wirklich einen politischen Konsens über alle Parteien. Und dann kann es auch funktionieren, weil unser System infrastrukturseitig ist definitiv unvergleichlich besser als jenes zum Beispiel in Deutschland.
Wo ist es denn noch besser? Was wäre Ihr Paradebeispiel für gelungenen Bahnverkehr?
Ja, wir haben natürlich die Schweiz hier zu zitieren, ganz klar. Ich habe auch den Eindruck, Niederlande funktioniert sehr gut. Da ist auch viel investiert worden. Und generell merkt man, wenn Sie die Zahlen vergleichen von 2017 bis 2023, dass der Betrag, der in Bahninfrastruktur investiert worden ist, in Europa um 40% gestiegen ist. Also das ist schon ein Lichtblick, aber natürlich braucht das alles seine Zeit.
Wie viel Zeit sind denn 10 Jahre im Güterverkehr? Wo könnten wir stehen im Jahr 2034?
Also ich glaube, wir kommen jetzt durch ein Tal der Tränen, weil das, was die Deutschen machen, wird dem Bahngüterverkehr insgesamt Marktanteile kosten die nächsten Jahre. Das wird vor allem zulasten der Deutschen Bahn selbst gehen. Die Privaten werden sich da durchkämpfen. Die werden ihren Status, denke ich, einigermaßen behalten können. Also ich erwarte, dass die Deutsche Bahn massiv verliert. Und dann gehe ich davon aus, wenn diese Renovierung des Netzes passiert ist, also das wird länger dauern, als uns die Deutschen jetzt weismachen wollen. Wir wissen, wie das bei Großprojekten ist. Dann, glaube ich, hat das eine riesige Perspektive vor sich, weil allein wenn Sie sich anschauen, wie der Markt für Lkw-Fahrer ausschaut und welche Engpässe es da gibt, ist klar, sobald die Wirtschaft anspringt, sobald die Güter sozusagen hier wieder stärker transportiert werden, ist das Hauptproblem der Straße. Und das macht mich für die Bahn extrem zuversichtlich, weil wir wesentlich weniger Personalkapazitäten brauchen, als wenn du Lkw-Züge fährst.
Magister Christian Kern, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Welt des Güterverkehrs auf der Schiene. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Danke.
Und vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein bei dieser Folge. Welche Themen vielleicht rund um die Bahn interessieren euch denn noch? Schickt uns eure Themenvorschläge sehr gerne per E-Mail. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.